Hallo Herr Plüschke.
Hallo, ich grüße Sie.
Der ich seit Monaten mit dem gleichen Paar ausgelatschter Sneaker rumlaufe, würde sagen, ein Schuh ist ein Schuh. Aber offensichtlich gibt es da eine Menge Details, um die es sich doch zu streiten lohnt. Was an diesem Schuh ist gerade vor Gericht Thema?
Ja, bis vor 5 Minuten, als ich nur die Pressemitteilung des Landgerichts Braunschweig zu dem Termin des Rechtsstreites kannte, dachte ich, es geht um das Design des Schuhs. So steht es nämlich in der Pressemitteilung drin. Aber jetzt ist gerade die Entscheidung bekannt gegeben worden, es ging ausschließlich um die Schuhsohle. Also letztlich nur ein Teil des Schuhs. Geschmacksmuster kann man auch für Einzelteile haben. Und wenn die dann in ein anderes Erzeugnis eingebaut werden, dann kann das ganze Erzeugnis verboten werden, weil eben dieses Einzelteil nicht vertrieben werden darf.
Also,
aber das Landgericht Braunschweig hat jetzt hier entschieden, das, was da Puma beansprucht hat aus seiner eigenen Geschmacksmustereintragung, das ist verschieden von dem, was Adidas vertrieben hat und sieht deswegen keine Verletzung und der Schuh darf weiterverkauft werden.
Also ein Teil des Schuhs, in diesem Fall die Sohle, heißt dann Geschmacksmuster. Muss also irgendwie ein Teil sein, was besonders erkennbar ist oder unterscheidbar vom Rest des Schuhs?
Das ist gar nicht erforderlich. Also vielleicht für die Begrifflichkeit.
Ja.
Der Begriff Geschmacksmuster ist eigentlich veraltet, weil im deutschen Recht heißt er seit Anfang 2014 eingetragenes Design. Und auf europäischer Ebene gibt es quasi das gleiche Schutzrecht noch einmal, was dann eben Schutz nicht nur in Deutschland, sondern europaweit Schutz beanspruchen kann. Und das heißt weiterhin Gemeinschaftsgeschmacksmuster mit dem Zusatz Gemeinschaft ein bisschen länger.
Aha.
Das ist aber letztlich nur noch eine redaktionelle Frage, bis auch das dann irgendwann mal in vielleicht eingetragenes Gemeinschaftsdesign umbenannt wird. Aber Geschmacksmuster bedeutet nichts anderes als Design. Das ist einfach, das Gesetz ist von 1900 oder vielleicht sogar noch älter. Da hat man eben nicht von Design gesprochen, sondern vom Muster.
Aber welche Voraussetzungen muss so ein Design, so ein Geschmacksmuster erfüllen, damit ich es patentieren kann?
Sie können quasi den größten Unfug anmelden. Es darf nur zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht bereits bekannt sein. Es muss neu sein. Sie können also auch komplett kombinieren von altbekannten Dingen. Aber wenn die Kombination neu ist, dann bekommen Sie dafür einen eigenständigen Schutz. Also zum Beispiel haben Sie irgendeine Grafik, die ist schon alt und bekannt. Sie haben eine weiße Tasse, die ist auch altbekannt. Jetzt pappen Sie die Grafik auf die Tasse drauf und dafür, für diese Kombination, können Sie tatsächlich ein eingetragenes Design oder früher eben Geschmacksmuster bekommen. Das prüft beim Amt auch keiner, das meldet man einfach an. Das gilt die gesetzliche Vermutung, dass das schon so richtig ist. Aber jedem anderen steht es dann frei, nachzuweisen, dass es das zum Zeitpunkt schon mal vorher gab.
Und das ist jetzt passiert?
Nichtig.
Das war der Plan
zumindest
von, also das war der Plan von Puma?
Wahrscheinlich, aber das Gericht hat schon entschieden, dass die Eintragung von Puma deutlich wohl abweicht von dem, was bei Adidas im Schuh tatsächlich verbaut ist. Und gerade bei solchen Gegenständen, wo es eine sehr große Formvielfalt ohnehin schon gibt, da reichen dann oftmals auch kleinste Detailänderungen aus, um aus dem Schutzbereich einer solchen Eintragung herauszukommen. Und dann kann man es frei verkaufen, ohne dass da irgendwelche Schutzrechte verletzt sind. Deswegen ist das Geschmacksmuster oder eingetragene Design so ein bisschen ein relatives Schutzrecht. Man kann nicht nur schauen, sozusagen, wie sieht die Nachahmung aus, sondern man muss auch schauen, was es vor der Anmeldung gab. Umso mehr ähnliche Produkte es schon gab, umso geringer ist dann der Schutzumfang auf diese ganz konkrete Eintragung beschränkt.
Und es gibt wahrscheinlich schon so viele verschiedene Arten von Schuhsohl-Designs, dass man da einen relativ engen Spielraum hat, was diese Schutzfunktion betrifft.
Genau. Also juristisch ist der Begriff Eigenart.
Aha.
Also ob der informierte Benutzer noch irgendeine Eigenart erkennt.
Ja. Ist denn das Standard, dass sich zwei Sneakerhersteller um Designs streiten oder ist das gerade eher eine außergewöhnliche Verhandlung?
Wenn die Sneakerhersteller Adidas und Puma heißen, dann streiten die sich ständig. Erst vor einem Jahr, ich habe es mir gerade rausgesucht, am 19. April 2016 hat das OLG Düsseldorf entschieden, da ging es auch um eine Sohle, aber eher fast nur um das Material der Sohle. Das ETPU ist so ein elastisches Material, was der den Auftritt dämpfen soll.
Mhm.
Und da ist Adidas gegen Puma vorgegangen und hat dabei verloren. Und jetzt ist eben umgedreht.
Ja, ist ja irgendwie sehr passend, dass ausgerechnet Puma und Adidas streiten, diese beiden von den Brüdern Rudolf und Adolf Dassler schon im Streit gegründeten Firmen. Aber abgesehen davon ist das dann eher ungewöhnlich, sagen Sie, dass sich Sneakerhersteller streiten vor Gericht. Ist das wirklich so eine kleine Familienfehde irgendwie?
Ein bisschen schon, so aus eigener praktischer Anwendung in meiner Kanzlei, weiß ich, dass man sich auch sonst so ein bisschen streitet in der Schuhszene. Aber da weiß ich jetzt natürlich als Rechtsanwalt nicht. Ich ziehe ja dann sozusagen die Problemfälle an und nicht die, wo es immer ganz normal ohne Streit vorgeht.
Ja.
Aber das sind dann eher so diese Kollaborationen, wo dann irgendwie ein bekannter Markenschuhhersteller mit irgendwelchen Designern Kollaborationen eingeht. Da kann es dann öfter schon zu Streitigkeiten kommen.
Ich habe schon gesagt, der Stan Smith ist einer der umsatzmäßig wichtigsten Schuhe überhaupt von Adidas. Wie hart hätte es denn den Konzern getroffen, wenn jetzt tatsächlich Puma recht bekommen hätte?
Dann den Schuh mit dieser Sohle nicht mehr verkaufen.
Mhm.
Und alle, die in der Vergangenheit verkauft wurden, da muss der Gewinn herausgegeben werden.
Ach, tatsächlich. Also in dem Fall von diesem Schuh, der wirklich extrem viel Geld einspielt, wahrscheinlich ein erheblicher finanzieller Schaden.
Ja, dann muss man natürlich jetzt den Schuh zergliedern, Gewinn auf den Schuh und welcher Gewinnanteil dann auf die Sohle entfällt.
Ach, tatsächlich. Das ist ja verrückt.
Das muss man dann, also nur dafür, was dann tatsächlich verletzt ist,
aha,
kann auch der Gewinn herausverlangt werden. Alternativ kann man auch den entgangenen Gewinn beanspruchen, ersetzt verlangen, aber da man da die Kausalität nie nachweisen kann, spielt das eigentlich in der Praxis keine Rolle.
Hm. Wie ist denn eigentlich das im Rechtsanwaltsbüro so? Tragen Sie auch Sneaker?
Ich habe gerade welche an. Ich habe auch welche von Adidas an.
Aber Ihre sind hoffentlich safe.
Ich gehe mal davon aus, ich habe die, glaube ich, bei Amazon gekauft.
Michael Plüschke ist Rechtsanwalt für Markenrecht, Designrecht und Urheberrecht und hat erklärt, warum sich Puma und Adidas um einen Schuh gestritten haben. Adidas hat Recht bekommen, Puma ist mit der Klage nicht durchgekommen. Vielen Dank, Herr Plüschke.
Vielen Dank ebenfalls. Schönen Tag noch.